Salut et bonjour de Paris. Willkommen zurück zu Voices and Choices. Schön, dass du wieder zuhörst. Der Grund, warum ich jetzt gerade Französisch gesprochen habe, ist, dass ich aktuell aus Paris aufnehme. Ich habe hier eine sehr gute Freundin von mir aus der Heimat besucht, gemeinsam mit meinen anderen Mädels von zu Hause, und wir haben uns eine richtig schöne Zeit gemacht. Wir haben Paris unsicher gemacht, neue Erinnerungen geschaffen, alte wieder aufleben lassen, ja, und hatten ja einfach eine richtig, richtig, richtig tolle Zeit. Und genau, jetzt sitze ich noch in ihrer Wohnung. Heute Mittag geht mein Zug zurück nach Stuttgart. Und genau, ich habe ja tatsächlich schon mal eine Folge aus Frankreich aufgenommen. Das macht dann 1/10 meines Podcasts aus. Das heißt, 1/10 meines Podcasts wurde nicht in Deutschland aufgenommen. Ja, was soll ich sagen? Richtig international, das Ding hier. Und heute ist tatsächlich, oder das hier ist tatsächlich auch meine 20. Folge. Und ich habe gelesen, dass 99% der Podcasts gar nicht erst bis zur 20. Folge kommen. Unabhängig davon aber ein schöner Meilenstein irgendwie und auch ein guter Grund, ein Thema anzusprechen, mit dem ich mich schon lange beschäftige, und zwar, weil es mich selber betrifft, noch mehr früher betroffen hat, nämlich Produktivität und Selbstoptimierung. Ich kann gar nicht so genau sagen, wann ich mich mit Selbstoptimierung und all möglichen Produktivitätshacks und Techniken das erste Mal wirklich auseinandergesetzt habe. Aber es muss spätestens um den Dreh gewesen sein, als ich nach Stuttgart gezogen bin, also vor guten 4 Jahren circa. In dieser Zeit habe ich mich extrem damit auseinandergesetzt und ja, mehr und mehr danach gestrebt, alle möglichen Lebensbereiche zu optimieren, also Studium, Job, persönliche Weiterentwicklung, Mindset, Sport, Ernährung, also alles, was im weitesten Sinne mit meinem Körper zu tun hat, irgendwie meine Hobbys, sogar Chillen und Entspannung. Und ich bin dadurch gefühlt mit der Zeit in so eine Art Hamsterrad gekommen, wo das schon sehr arg mein Leben bestimmt hat. Und Corona hat das Ganze dann auch noch extrem beschleunigt. Wichtiges Thema, finde ich, und auch eins, wo ich gar nicht so viel drüber lese, höre oder das Gefühl habe, dass darüber gesprochen wird, weil diese, ja, ich nenne es mal Hustle Culture, auch sehr oft einfach glorifiziert wird. Ich habe vor dieser Folge eine Umfrage bei Instagram gemacht, was ihr über toxische Produktivität und Selbstoptimierung denkt. Und da hat eine Person geschrieben, gibt es nicht. Ich bin anderer Meinung und möchte gerne in dieser Folge so ein bisschen für das Thema sensibilisieren, und deshalb teile ich in dieser Folge, wann Produktivität toxisch wird, welche Anzeichen es gibt, wo das Ganze herkommt, aber auch ganz transparent, wie ich da irgendwie reingeraten bin und was ich mache, um da auch wieder rauszukommen. Das mache ich nämlich, und genau, viel Spaß beim Zuhören. Alright, starten wir mal ganz vom Anfang. Was ist toxische Produktivität eigentlich? Beziehungsweise, was verstehe ich vielleicht auch darunter? Wir sind uns wahrscheinlich einigermaßen einig, dass Produktivität erstmal eine ganz, eine super Sache ist. Es fühlt sich gut an, Dinge erledigt zu bekommen, sich weiterzuentwickeln, Veränderungen anzustoßen und Ziele zu erreichen. Wie bei ganz vielen Dingen wird es allerdings kritisch, meiner Meinung nach, wenn es ins Extreme geht. Ich habe auch schon mal eine Folge zu toxischer Positivität gemacht. Da ist das Prinzip dasselbe, eigentlich toll, aber im Extremen kann es ja destruktiv sein. Und rund um Produktivität gibt es ja auch eine riesengroße Community online, offline, also alles, was mit Social Media zu tun hat, YouTube, Sachbücher, die einem erzählen, wie es funktioniert, und was oder wie man das eigene Leben maximal effizient gestaltet und seine Zeit effizient nutzt. Wie gesagt, das klingt ja erstmal gut. Irgendwie wollen wir ja auch alle das Beste aus unserem Leben machen. Produktivität wird dann eben toxisch, wenn man das Gefühl hat, alles optimieren zu wollen und immer besser zu werden und seinen Ansprüchen am Ende doch nicht gerecht wird, Schuldgefühle entwickelt, weil man glaubt, ja, nicht genug geleistet zu haben. Produktivität um jeden Preis macht sich am Ende aber absolut nicht bezahlt. Im Gegenteil, sie geht auf Kosten unserer mentalen und auch körperlichen Gesundheit, weil eben dieser Druck, den man sich da selber macht, uns unter Stress setzt und langfristig ja, der physischen und auch mentalen Gesundheit schadet, was im allerschlimmsten Fall zum Burnout führen kann. Das, ich glaube, Burnout, davon haben wir mittlerweile alle gehört oder ich habe zumindest das Gefühl, dass das Ganze mehr enttabuisiert wird. Es wird mehr darüber gesprochen, wie ja, repräsentiert das eigentlich ist und wie viele Menschen davon betroffen sind. Und selbst wenn es gar nicht erst zum Burnout in dem eigentlichen Sinne kommt, haben zumindest, was ich auch höre, viele so Erschöpfungssymptome. Und es muss ja gar nicht erst bis zum Burnout kommen, das ist ja schon schlimm genug. Und dem Ganzen liegen oftmals tiefere Emotionen zugrunde, die man eben versucht zu kompensieren, weil Produktivität am Ende eine ideale Ablenkung ist und wir jedes Mal noch dazu einen kleinen Dopamin-Kick bekommen, wenn wir irgendwas erledigt haben, insbesondere wenn wir unter Stress stehen und uns mit ja, Unsicherheit konfrontiert sehen, also etwas, das nicht in unserer Kontrolle ist. Und um diese Kontrolle zurückzubekommen, suchen wir uns etwas, was direkt in unserem Handlungsspielraum liegt, auf das wir quasi direkt Einfluss nehmen können. Und vielleicht kennt das ja der ein oder die andere von euch, wenn man in stressigen Momenten oder wo man irgendwie gerade so ein bisschen in der Schwebe ist, anfängt zu putzen zum Beispiel oder den Müll rauszubringen oder sich eben in die Arbeit oder die Uni stürzt. Sowohl Uni als auch Job sind ja, finde ich, so ein Fass ohne Boden. Also irgendwas kann man ja immer noch machen. Insbesondere bei der Uni empfinde ich das so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwann vom Gefühl her Feierabend habe. Also ich habe nie so wirklich einen Plan, ob es jetzt gereicht hat oder nicht oder ob ich nicht noch ein bisschen mehr lernen könnte. Irgendwie kann man ja immer noch mehr machen. Und damit kann man sich ja einfach extrem gut ablenken von dem, was da vielleicht tiefer in einem schlummert. Und wenn das nicht ausreicht, dann haben wir noch irgendwie ein Hobby, dem wir uns widmen können, Sport machen, uns irgendwie mit Ernährung auseinandersetzen, irgendwelche Ratgeber und Sachbücher lesen, darüber, wie wir alles noch besser geregelt kriegen. Und ja, dann ist es ganz schön leicht, sich so in dem Moment abzulenken und so beschäftigt zu sein. Was das Ganze noch verstärkt, ist unsere ganz natürliche menschliche Tendenz hin zu einer Aktion anstelle von Nichtstun. Wir sprechen hier vom sogenannten Action Bias. Wir Menschen sind nämlich so programmiert, dass wir eher zu einer Handlung neigen, selbst wenn das nicht zu unserem Vorteil ist und wir besser daran getan hätten, abzuwarten und nichts zu tun. Gerade wenn wir auch nicht absehen können, wie sich etwas entwickelt, was die Zukunft ja nun mal so an sich hat, haben wir den Impuls einzugreifen, um diese Situation unter Kontrolle zu kriegen, was eben ja direkt in unserem Handlungsspielraum liegt. Der israelische Verhaltensforscher Michael Bar-Eli konnte das anhand von Elfmetersituationen im Profifußball zeigen. Und zwar hat der eine Analyse von 286 Elfmeterschüssen in allen möglichen Top-Ligen und Meisterschaften, also Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, vorgenommen und herausgefunden, dass angesichts der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Schussrichtung die optimale Strategie für TorhüterInnen eigentlich darin besteht, in der Tormitte stehen zu bleiben. Was passiert aber, und ich finde, also das ja, wäre jetzt auch mein natürliches Bild von Elfmetersituationen, die TorhüterInnen springen fast immer nach links oder rechts. Und Forschende erklären das damit, dass Springen also eine Handlung die Norm ist und Stehenbleiben und Warten eher abnormal. Dazu kommt dann, dass sich TorhüterInnen nach einem erzielten Tor schlechter fühlen, wenn sie nicht gehandelt haben, also wenn sie quasi nicht durch einen Sprung vermeintlich zumindest versucht haben, den Ball zu halten. Damit ist auch ja, ganz viel Scham, denke ich, verbunden, weil wenn du da in der Mitte stehen bleibst und es wird nach rechts oder links geschossen und du wartest da irgendwie ab, dann siehst du auch irgendwie, zumindest für Außenstehende, ziemlich blöd aus, wenn die natürlich nicht wissen, dass es vielleicht statistisch gesehen ja die bessere Strategie gewesen wäre, ja, stehen zu bleiben. Das führt also zu so einer kognitiven Verzerrung zugunsten des Handelns, also zugunsten von dem Springen, was ja statistisch gesehen aber die weniger erfolgsversprechende Strategie ist. Was können wir also daraus mitnehmen? Wir sind grundsätzlich schon mal zum Handeln und Machen geneigt oder haben diese Tendenz dazu. Und jetzt kommt natürlich noch erschwerend dazu, dass in unserer Leistungsgesellschaft Leistung eben einen sehr hohen Stellenwert hat. Ich meine, ich glaube, wir kennen alle dieses Phänomen der Hustle Culture, dieses 80 Stunden die Woche Grinden Mindset, all day long, Hashtag Hustle for Life oder ach, keine Ahnung. Und dass das gefeiert wird und man sieht dann über, also man sieht das ja auch über soziale Medien wie LinkedIn oder Instagram, wo dann Personen, die so einen extremen Lebensstil haben, dafür zumindest mal Aufmerksamkeit kriegen und ganz oft das Ganze auch glorifiziert wird. Und auf Instagram sieht man dann irgendwelche Reels, wo bis ins Kleinste optimierte Tagesabläufe gezeigt werden und das irgendwie so ein bisschen als erstrebenswert dargestellt wird. Oder die hunderttausenden Sachbücher, die uns alle erklären, warum die jetzt den Heiligen Gral gefunden haben, wie man die Dinge geregelt bekommt. Und oft bezieht man dieses ganze, oder beziehe ich auch dieses ganze Produktivitätsthema auf die Arbeit, also auf diesen ganzen Lebensbereich Beruf, vielleicht noch Uni. Aber das weitet sich meistens auf alle Lebensbereiche aus. Also wenn man irgendwie diesen Drang hat oder diesen Drang nach Selbstoptimierung verspürt, dann passiert das auch in Lebensbereichen wie Sport, der Gesundheit, dem Privatleben, persönlicher Weiterentwicklung. Ja, genau, das ist dann nicht nur Beruf, sondern eigentlich alles. Man versucht alles irgendwie zu optimieren. Und dazu möchte ich sagen, dass die Grenze, ab wann es vielleicht zu viel ist oder auch ins Toxische abrutscht, ja nie fest definiert ist. Die ist ja super blurry und liegt auch für jeden von uns irgendwo anders. Deshalb kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, woran erkennt man toxische Produktivität? Was ist denn noch irgendwie, ja, ich sag mal, zwar viel, aber noch cool sozusagen, und ab wann wird es dann vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten? Also es gibt so ein paar Anzeichen. Ich liste die jetzt einfach mal auf, beziehungsweise gebe ein bisschen Kontext und vielleicht hört ihr einfach mal in euch rein, ob das so mit euch resoniert. Das erste sind Schuldgefühle. Es ist dieses sich schuldig fühlen, weil man glaubt, noch nicht genug gemacht oder speziell noch nicht genug geleistet zu haben, obwohl objektiv ganz oft das Gegenteil der Fall ist. Auf den Bereich Beruf und Arbeit bezogen wäre das zum Beispiel, wenn ich glaube, dass ich mein Arbeitspensum nicht erfüllt habe, selbst dann, wenn ich viel geschafft habe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich total den Fokus dafür verloren habe, was ich eigentlich schon erlegt habe und nur das gesehen habe, was ich alles nicht abhaken konnte. Und das ist und war ganz oft dann der Fall, wenn die Ziele oder die Aufgaben sowohl von der Art der Aufgabe als auch von der Quantität der Aufgaben unrealistisch waren. Also wenn meine Ziele und meine Erwartungen ja dann im Endeffekt auch an mich selber, wenn die einfach unrealistisch waren, wenn ich die nicht hätte erfüllen können unter normalen Bedingungen. Und das kann sich dann auch irgendwie anfühlen wie eine Niederlage oder als hätte man es einfach nicht gut genug gemanagt bekommen. Also diese Schuldgefühle sind so ein ganz starkes Anzeichen dafür. Was noch ein Anzeichen ist, ist, dass alles, was man macht, einem bestimmten Zweck dienen muss. Das heißt, der ganze Tag und alles, was man tut, ist irgendwie darauf ausgerichtet, auf ein höheres Ziel einzuzahlen. Also zum Beispiel beruflichen Erfolg, persönliche Weiterentwicklung, Fitness, Gesundheit, pipapo. Und sogar, also sowas wie Chillen, Langeweile und nichts tun fühlt sich dann an wie Zeitverschwendung. Also das irgendwie das Gefühl, man, also die, jede Sekunde irgendwie zu nutzen, damit die einem bestimmten Zweck dient und bloß nicht verschwendet ist, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt ganz bewusst dazu, ist auch ein Anzeichen, dass, ja, dass vielleicht eine bedenkliche Richtung einnimmt. Was man dann oft fühlt, was dann auch eben auch ein sehr starkes Anzeichen ist, ist, sich ausgebrannt zu fühlen. Die Umfrage, die ich bei Instagram vorhin erwähnt habe, da hat eine Person geschrieben, dass man dann, was man, also dass man Dinge, die man eigentlich gerne macht, dann nicht mehr genießen kann, sondern immer mit Druck verbindet. Und das kenne ich auch. Gerade in stressigen Phasen, wie zum Beispiel vor einer Deadline, funktioniert man irgendwie und ist so ein bisschen wie auf Autopilot. Und wenn es dann vorbei ist, dann fühlt man sich total ausgelaugt, müde und irgendwie einfach, ja, so ausgesogen, sag ich mal. Als hätte man sich wie so ein Schwamm ausgedrückt und alles irgendwie gegeben. Und ich hatte das zuletzt bei meiner Bachelorarbeit. Ich habe so sehr auf dieses Ziel hingearbeitet und wollte unbedingt, ja, meinem eigenen Anspruch gerecht werden, dass ich einfach das so durchgezogen habe und erst danach, als es quasi abgegeben war, gemerkt habe, wie fertig ich eigentlich war. Und ich habe dann echt auch Zeit gebraucht, um mich davon zu erholen. Und das ist ja schon auch krass, wenn man das überlegt. Und dann kann man kann jetzt sagen, okay, ja, 3 Monate oder wie lange jetzt so eine Bachelorarbeit dauert, kann man das irgendwie mal durchziehen. Aber trotzdem, dennoch finde ich es schon bedenklich oder fand ich es auch bei mir bedenklich, das zu spüren, dieses Ausgebrannte so ein bisschen und auch dieses irgendwie müde und fertig zu sein. Ja, eigentlich nicht so cool. Und dann eine Sache, vielleicht auch ein Anzeichen ist, oder würde ich sagen, ist zum Beispiel sowas wie Bedtime Procrastination, also Bedtime, zu Bett geht Zeit Aufschiebung, würde man, glaube ich, übersetzen. Ich muss erstmal sagen, dass ich es so nice finde, dass, also wenn man herausfindet, dass es ein Wort für ein Verhalten gibt, was man vorher noch nicht verbalisieren konnte. Und zwar ist es das, und mich würde echt mal interessieren, ob das so ein Ding ist, weil ich habe das jetzt von der Freundin, wo ich jetzt gerade in Paris bin, auch gehört. Man schiebt quasi den Schlaf auf, obwohl man weiß, dass es einem eigentlich nicht gut tut. Das heißt, man geht einfach später schlafen, um noch irgendwie Zeit für sich zu haben. Also es passiert aus diesem Gefühl mangelnder Selbstbestimmung heraus, den man den Tag über hatte. Das heißt, wenn man den ganzen Tag einen stressigen irgendwie Tag hatte, man war lange im Büro, man muss dann noch einkaufen gehen, also dann halt so diese Dinge, die man noch erledigen muss, dass man das Gefühl hat, so selbst- oder fremdbestimmt zu sein, dass man noch sich Zeit nehmen muss, um etwas für sich selber zu tun, zum Beispiel ein Buch lesen oder vielleicht kochen oder noch was mit Freunden machen. Also, dass man das Gefühl hat, den Tag künstlich verlängern zu wollen, um eben noch mehr Zeit zu haben, was aber natürlich hinten raus dazu führt, dass der Schlaf leidet. Ja, das waren jetzt so ein paar Anzeichen dafür. Jetzt ist ich, also eine Sache kann ich dazu noch sagen, insbesondere früher, ich weiß gar nicht, ich glaube vor 3 Jahren war ich in dieser, schon sehr arg da irgendwie drin und kann da oder konnte da safe hinter alle Sachen ein Häkchen setzen. Mittlerweile ist es ja viel besser, ich versuche da voll meinen Umgang mit zu finden, ist natürlich alles ein Prozess, aber darauf komme ich auch später noch. Deshalb, also nach diesen Anzeichen habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wo das jetzt herkommt. Das habe ich vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen. Also einfach, warum sollte man Arbeit und Selbstoptimierung so einen hohen Stellenwert geben, dass es selbstzerstörerische Tendenzen annimmt und uns mental und körperlich schadet? Das ist ja eigentlich total kontraintuitiv, wenn man bedenkt, dass das Ziel eigentlich sein sollte, sich zu verbessern. Das Ding ist, wenn Produktivität toxisch wird, dann kann es eben daran liegen, dass man versucht, unterbewusste Emotionen zu kompensieren. Und solange wir nicht dahinter kommen, welche Emotionen das auslöst, dass wir das so extrem machen, können wir das auch nicht ablegen. Es geht also wie so oft darum, ja, einen gesunden Umgang mit den eigenen Emotionen zu finden, anstatt uns mit übermäßiger Produktivität abzulenken. Es ist also quasi eine Art Bewältigungsstrategie. Und das Tückische an dem ist, dass es ja auch erstmal gar nicht so schlimm wirkt. Im Gegenteil, man wird im Zweifel sogar dafür gefeiert, dass man voll viel schafft und voll viel macht und viele verschiedene Sachen und irgendwie Erfolg damit verbindet. Das ist ja auch für sich selber erstmal ein gutes Gefühl. Deswegen ist so dieser schmale Grat wirklich sehr schmal, wo es dann so ein bisschen umschwenkt und einfach zu viel wird. Und ja, ich bin jetzt auch einfach mal super transparent. Auch wenn ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, was es jetzt so wirklich bei mir ist, also wo das vielleicht so ein bisschen herkommt. Ich habe die Vermutung, dass bei mir so ein bisschen der Wunsch nach Kontrolle ist, der dahinter liegt, weil Produktivität bedeutet ja, einen Plan zu haben, also Kontrolle über das zu haben, was ich tue und auch in gewisser Weise irgendwie über die Zukunft so ein Stück weit das Leben in die Hand zu nehmen und alles so ein bisschen, ja, sich selber so den Weg zu bereiten. Und ja, mir gibt es das Gefühl, einfach Dinge im Griff zu haben, voranzukommen und mich weiterzuentwickeln. Und ich habe eher ein Entwicklungspotenzial darin oder ein Thema damit, mehr loslassen zu lernen, also Kontrolle abgeben und mich auch mehr so auf das spontane Leben einzulassen, sage ich mal. Es ist nicht, dass ich komplett unspontan bin, das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich habe schon gerne Routinen und ich habe schon gerne irgendwie, ja, so eine gewisse Kontrolle eben darüber, was passiert. Ich werfe jetzt noch mal ein paar andere Gründe in den Raum, wo das eben herkommen kann. Vielleicht resoniert das mit dem einen oder der anderen von euch und dann könnt ihr vielleicht da ein bisschen weiter reingehen und nachforschen. Also zum einen kann das aus Angst vor Misserfolgen kommen, Hochstapler-Syndrom, Gefühl von Wertlosigkeit oder eben ein geringer Selbstwert, was man dann versucht über Leistung, also dass man versucht über Leistung Anerkennung zu bekommen, das Gefühl von Schuld, wenn man nicht genug erreicht hat oder auch Vergleiche mit anderen Menschen, das können alles Auslöser sein, vielleicht sogar im persönlichen Umfeld Dinge, die passieren und einen dadurch stressen. Es kann alles ein Auslöser sein, eben ja in so einen Produktivitätswahn zu verfallen irgendwann. Also das passiert ja auch nicht von heute auf morgen, sondern ist auch so ein fließender Prozess. Deswegen ist es auch schwierig zu tracken, wo jetzt dieser schmale Grat ist. Und ich habe ja zu Beginn schon angeteasert, dass ich euch auch von mir erzählen möchte, also welche Erfahrungen ich gemacht habe und wie sich das bei mir auch so ein bisschen geäußert hat. Ich habe vorher echt ein bisschen überlegt, ob ich das machen soll, aber letztendlich denke ich mir, ich glaube, damit kann man einfach am besten resonieren und ich finde es auch nicht schlimm. Also ich habe ja irgendwie, also man durchläuft im Leben ja einfach so einen Prozess und lernt dazu und hinterfragt sich, reflektiert sich. Zumindest hoffe ich, dass das passiert und die meisten irgendwie machen. Und das hat mich ja auch irgendwie zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und deswegen möchte ich das gern teilen. Es hat irgendwie auf jeden Fall so vor 4 Jahren angefangen, als ich nach Stuttgart gezogen bin. Und ich weiß, ich kann aber auch nicht sagen, wie das jetzt, also was der Grund war, warum ich mich jetzt so mit Produktivität auseinandergesetzt habe. Also es gab jetzt kein Event oder keinen Moment, der das irgendwie so bam ausgelöst hat. Ich glaube, es hat angefangen, dass ich mit einer Freundin von mir mich angefangen habe, wir haben uns angefangen, morgens um 5 zu treffen, 5 Uhr morgens für einen Morning Walk und dabei zu telefonieren, weil sie in der Nähe von München wohnt. Und ich kann echt nicht mehr genau sagen, warum wir das eigentlich mal ausprobieren wollten oder was uns da eigentlich geritten hat. Vielleicht lag das irgendwie daran, dass unsere Tagesabläufe sonst nicht kompatibel genug war, dass wir uns jetzt so oft hätten hören können, dass wir es einfach quasi auf morgens verlagert haben. Jedenfalls fanden wir es ultra geil und haben das voll für uns entdeckt, weil es irgendwie auch, also das Coole, so früh aufzustehen, ist für mich persönlich, ich bin aber auch ein Morgenmensch, also das muss ich vielleicht dazu sagen, ist jedenfalls, dass man einfach schon viel geschafft hat, bevor der eigentliche Tag losgeht. Irgendwie ist das ein total cooles Gefühl gewesen. Und ja, sie ist dann mit ihrem Hund Gassi gegangen und ich bin ins Gym, also ich bin quasi beim Telefonieren ins Gym, habe dann von 6 bis 7 trainiert, bin dann wieder zurückspaziert und das Gym war echt ein bisschen weg. Und dann saß ich so circa um 8 am Schreibtisch für die Uni oder für den Job und hatte da schon mein eigentliches Schrittziel von 10.000 Schritten erreicht. Also um 8 Uhr morgens, ist, also wenn ich da jetzt so dran zurückdenke, ist irgendwie total crazy. Und ich erzähle das jetzt auch nicht, weil ich irgendwie dafür bewundert werden will oder möchte, dass mir da jetzt irgendwer sagt, krass oder so, sondern es ist einfach wirklich so, wie es war und wie es so angefangen hat mit der ganzen Selbstoptimierung. Und dann kam ja Covid und das hat das Ganze extrem gesteigert, weil gefühlt konnte man ja auch nichts machen und gleichzeitig war ich aber auf so einem richtigen Fitness-Trip. Also ich hatte zu der Zeit, das war, glaube ich, echt vor 3 Jahren, so einen richtig extremen Fitness-Trip, wo ich einfach viel Sport gemacht habe, wo ich extrem clean in Anführungsstrichen gegessen habe, was eigentlich bedeutet, dass ich im Endeffekt ja sehr ungesund gegessen habe, weil ich war ständig im Kaloriendefizit, habe nicht genug gesunde Fette gegessen. Also das, was ich heute niemals machen würde. Aber damals dachte ich mir so, boah, irgendwie, ich will irgendwie mega shredded aussehen und ja, bin da total irgendwie dem verfallen und hatte zeitweise, bin ich 30.000 Schritte am Tag gelaufen. Also wirklich verrückt. 30.000 Schritte, bei denen ich immer noch ein Sachbuch auf den Ohren hatte, das mir erklärt hat, wie ich am besten noch schneller, höher und weiter komme. Of course. Und ich wollte wirklich, also ich kann mich erinnern, ich wollte möglichst jede Sekunde sinnvoll nutzen und bloß keine Zeit verschwenden. Das ist eben dieses Anzeichen, mit dem ich vorher gesprochen habe, dass man versucht, aus allem so das Beste rauszuholen. Für mich war wirklich Faulheit gleichbedeutend mit Zeitverschwendung. Ich hatte, es war für mich einfach vergeudete Lebenszeit und ich hatte gleichzeitig auch super hohe Ansprüche an mich und ja, also die habe ich ja heute auch immer noch, allerdings gehe ich deutlich netter mit mir um als damals. Ja, also wie gesagt, zu dem Sport kam dann auch noch die Ernährung. Ich habe jede einzelne Kalorien getrackt und war ständig im Kaloriendefizit, habe wirklich nicht gut gegessen, ich war viel zu dünn. Ich habe bestimmt 10 Kilo, ja, wobei vielleicht nicht ganz, 7, 8 Kilo weniger gewogen als heute. Und alles, was ich in irgendeiner Form konsumiert habe, war auf diesen Produktivitätsdrang ausgerichtet. Also sowohl Essen als auch so Content. Also ich habe auch auf Instagram nur so Produktivitätsgurus gefolgt. Ich habe mir auf YouTube die ganzen Videos reingezogen, ständig Hörbücher gehört, Sachbücher gelesen. Also richtig krass. Und bei mir hat das, also auch dieses extreme Fitness, dieser extreme Fitnesswahn auch echt körperliche Konsequenzen gehabt. Also mir hat das wirklich geschadet, aber ich habe das irgendwie in dem Moment, ich habe es nicht gecheckt oder für mich war das auch nicht Priorität. Also ich habe dieses ganze Weiterkommen und irgendwie mehr machen und mehr, noch produktiver sein, das war für mich, hatte für mich einfach irgendwie mehr Gewicht. Und ja, jetzt habe ich bei Instagram eben die Frage gestellt bekommen, wie ich heute so damit umgehe, auch wenn ich merke, dass das Überhand nimmt, weil ich habe mich eben viel mit diesem Thema beschäftigt und das tue ich auch nach wie vor. Und das Erste, was ich eigentlich gemacht habe, ist, meinen Konsum zu verändern. Also als ich gemerkt habe, das wird jetzt gerade zu viel und auch diese körperliche Komponente einfach mal gecheckt habe, dass es so dumm ist, habe ich wirklich angefangen, meinen Konsum radikal zu verändern. Ich habe keine YouTube-Videos mehr geschaut, ich habe nicht mehr diese Art von Sachbüchern gelesen. Und was ich letztens auch irgendwie bemerkt habe, ist, dass ich irgendwann aufgehört habe, meine Apple Watch zu tragen. Und das ist auch was jetzt nicht nur long-term ist, sondern was man vielleicht auch kurzfristig machen kann, wenn man gerade irgendwie merkt, okay, das wird jetzt zu viel und irgendwie setze ich mich gerade wieder extrem unter Druck. Einfach dieses, sich nicht so arg da dem auszusetzen, zum Beispiel mit meiner Apple Watch, ich konnte das einfach irgendwann nicht mehr sehen, diese Schritte und diese Ringe, die sich da schließen. Ich habe also natürlich Phasen, da motiviert mich das voll. Und jetzt gerade habe ich aber zum Beispiel eine Phase, ich weiß, ich mache viel Sport, ich ernähre mich gut und ausgewogen. Und ich muss jetzt aber nicht wissen, ob ich tatsächlich 10.000 Schritte gelaufen bin oder 8. Das ist mir irgendwie, ja, ich bin da so ein bisschen von weggekommen, dass es so mein Kopf bestimmt. Und früher wäre ich, wenn ich gesehen hätte, ich muss noch 2.000 Schritte machen, ich wäre sofort rausgegangen, wäre noch eine Runde um den Block gelaufen, auch wenn das so gar nicht reingepasst hätte, einfach nur, damit diese Zahl dann nach oben springt oder sich dieser Ring schließt. Und das sind so kleine Sachen, die, wo ich gemerkt habe, dass mich das so unter Druck setzt, allein nur, dass ich diese Apple Watch anhabe, dass ich die jetzt einfach aktuell nicht mehr trage und eher so punktuell, wenn ich bestimmte Trainings zum Beispiel mal tracken will, aber auch nie wegen Kalorien, sondern eher so wegen Puls oder so. Ja, das ist jedenfalls sowas, das ist sowas, was man auch akut machen kann, einfach schauen, wo bin ich so diesen ganzen Themen ausgesetzt und wo kann ich vielleicht einfach diesen Konsum wirklich cutten. Das nächste ist, ja, mich selber mehr zu verstehen, weil Produktivität total individuell ist. Also ich fange jetzt auch aktuell irgendwie an, mich zu fragen, ob alles, was in diesen Büchern steht, überhaupt mir entspricht und der Art, wie ich bin und wie ich ja so ticke. Weil jedes Buch, jedes Sachbuch, was man liest, verspricht einem ja die Nonplusultra-Lösung, aber die kann es nicht geben. Dafür sind wir alle viel zu individuell. Und ich dachte irgendwie immer, ich muss das so voll für mich annehmen und zum Beispiel Eat the Frog, das ist jetzt irgendwie so ein Ding und weil alle dieses Buch so hochhypen, muss das Erste, was ich am Tag mache, das sein, was ich am schnellsten weghaben will und ich weiß, irgendwie macht es Sinn, aber ich habe für mich auch herausgefunden, mir geht es viel besser, wenn ich mir am Anfang vom Tag einfach kurz Zeit für mich nehmen kann und irgendwas machen will, was ich jetzt gerade in dem Moment machen möchte, zum Beispiel ein Buch lesen oder Podcast hören oder was auch immer. Einfach nur so einen wholesome Moment schaffen ist mir viel wichtiger, als diesen Frog da zu essen. Ja, ich kann auch aktuell kein Buch gebrauchen, das mir erklärt, dass ich jeden Tag einfach nur 1% besser werden muss, damit es endlich läuft. Es gibt ja dieses Buch, die 1%-Methode und so grundsätzlich, das leuchtet mir schon alles ein, aber ich bin keine Maschine so. Ich habe keine Rädchen und Stellschrauben, die man einfach nur feinjustieren muss, damit es irgendwann auf Hochdruck völlig effizient funktioniert. Ja, irgendwie, also, das, ich meine, ich bin immer noch ein Mensch so. Ich muss nicht jede Sekunde produktiv sein oder effizient oder was auch immer. Und das ist mir so voll einfach klar geworden in den letzten Jahren eigentlich auch schon. Deshalb liegt mein Fokus aktuell tatsächlich sehr, sehr stark darauf, einfach mich selber besser zu verstehen, besser kennenzulernen und so meinen eigenen Weg einfach zu finden und nicht gegen mich zu arbeiten, indem ich halt blind irgendwelchen Büchern hinterherlaufe. Ja, das Ding ist, ich bin von Grund auf sehr ambitioniert, sehr begeisterungsfähig und diszipliniert. Und das sind alles Eigenschaften, die ich an mir mag und die ja auch gut sind erstmal. Gleichzeitig ist es für mich aber dann einfach diese Challenge, mich dabei nicht selber auszubeuten und loslassen zu lernen, Pausen zu machen, abzuschalten, wirklich mal nichts zu tun. Arbeit darf Spaß machen und auch einen hohen Stellenwert haben. Hat es auch für mich zum Beispiel, dafür möchte ich auch unbedingt plädieren. Vor allem eben, wenn man eine Arbeit findet, die einem Spaß macht. Trotzdem gibt es einfach, ja, kann man für sich so ein bisschen diesen Sweet Spot ausmachen, bis wohin und ab wann dann auch gut ist und Schluss ist. Was da auch noch ganz stark mit rein spielt, ist meinen persönlichen Bezug zu Leistung zu reflektieren. Also das ist was glaube ich, sehr stark auch damit zusammenhängt, weil Leistung bestimmt nicht den Selbstwert. Ich bin als Mensch wertvoll, unabhängig davon, wie viele Stunden ich die Woche arbeite, wie viele Ziele ich erreiche, ob ich befördert werde, wie viel Geld ich verdiene, etc., etc. Das ist ja eigentlich total klar oder man weiß das irgendwie so objektiv, aber ich finde es trotzdem wichtig, sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, weil es ist einfach so wichtig, lieb zu sich selber zu sein und irgendwie so für sich selber klar zu kriegen, Leistung ist nicht an den Selbstwert gekoppelt und wir leben in einer Leistungsgesellschaft, ja, und trotzdem, du bist wertvoll, wenn du 40 Stunden arbeitest und du bist wertvoll, wenn du 40 Stunden chillst, ganz vereinfacht gesagt. Selbstwert ist einfach nicht verhandelbar, aber I get it, das ist auch nicht so leicht, sich davon freizumachen. Also ich finde so, also das ist auch was, ja, das muss man irgendwie für sich klarkriegen. Und ein super großer Gamechanger war da tatsächlich für mich zu realisieren, wie produktiv Pausen einfach sind, wie produktiv es ist, abzuschalten und allgemein Regeneration. Ich habe da viel zu gelesen und insbesondere auch über Schlaf. Schlaf ist so unfassbar wichtig für alles. Schlaf ist so eigentlich der Inbegriff von Produktivität, weil da so viele Prozesse ablaufen und ja, das eben, das, also Schlaf sorgt eigentlich dafür, dass wir funktionieren und wir könnten gar nicht diese so also produktiv sein oder Ziele erreichen oder was auch immer, wenn wir nicht genug schlafen, wenn wir unserem Körper gar nicht die Möglichkeit geben, wieder zu resetten. Aber manchmal merkt man sowas ja auch erst oder checkt man es erst, wenn man es checkt. Ich habe in meiner 5-AM-Club-Zeit diesen Moment gehabt. Ich war wirklich der festen Überzeugung, 5 Stunden Schlaf reichen, weil das Ding ist, ich bin zwar weiterhin irgendwann um 5 Uhr morgens aufgestanden, aber ich bin nie früh genug ins Bett gegangen. Also ich hätte eigentlich um 10 Uhr schlafen müssen, war aber dann, also das hat sich dann immer verlängert. Vielleicht habe ich tatsächlich ja Bedtime prokrastiniert und bin dann eher so um 12 schlafen gegangen. Und ich war mir sicher, 5 Stunden Schlaf reichen. Ich dachte, ich kann darauf skippen, einfach 1-2 Stunden länger wach bleiben. In meinem Daily Doing habe ich das auch gar nicht so arg gemerkt, dass ich Schlafmangel hatte. Für mich war das ja der Normalzustand, wie ich mich gefühlt habe. Und dann, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich kann mich da ganz genau dran erinnern, ich habe irgendwann meine Nacht wirklich 8 Stunden durchgeschlafen oder vielleicht sogar noch länger. Und ich bin aufgewacht. Und ich schwör's euch, ich habe mich gefühlt wie ein neuer Mensch. Ohne Witz, das war so krass. Und es hat mir so die Augen geöffnet, weil ich dachte mir, hä, so kann man sich fühlen, wenn man actually mal lange geschlafen hat. Mich so richtig, wirklich richtig regeneriert gefühlt. Und das hat dazu geführt, dass ich angefangen habe, länger zu schlafen, Schlaf zu priorisieren und habe, ja, dem einfach viel mehr Bedeutung beigemessen und das erstmal wirklich für mich verstanden. Weil das Ding ist, Produktivität, so gut das ist, ist ein Marathon, kein Sprint. Ich weiß noch, unser Professor, jetzt als ich den Master angefangen habe, der hat zu uns gesagt, yo, also yo hat er nicht gesagt, aber der hat gesagt, ihr werdet noch 50 Jahre arbeiten in eurem Leben. Und da dachte ich mir so, what the fuck? Also ob das jetzt wirklich der, also ob es jetzt wirklich 50 Jahre sind, kann man ja mal dahinstellen. Aber Fakt ist, ich werde noch sehr lange arbeiten und ich habe mich wirklich gefragt, wofür stresse ich mich eigentlich? Also wofür setze ich mich jetzt schon unter Druck? Ich bin Mitte 20, irgendwas zu erreichen, wenn ich mein ganzes Leben noch vor mir habe. Also auch jetzt so krass durchzuziehen, es ist auch, wenn man es ins Extreme treibt, nicht nachhaltig, weil wenn man es jetzt mal extrem sagen will, was bringt es mir, jetzt auf einen Burnout zuzusteuern? Davon habe ich ja wirklich am allerwenigsten und dann, ja, kann man das wirklich einfach mehr wie ein Marathon sehen, weil ansonsten wirklich wörtlich gesprochen die Puste ausgeht. Und deswegen habe ich gelernt, Pausen und Entspannung halt in meinen Alltag wirklich bewusst einzubauen und auch gemerkt, dass es ganz unterschiedlich aussehen kann. Ich mache jetzt zum Beispiel seit einiger Zeit so Outdoor-Gruppen-Workouts, die extrem anstrengend sind, zum einen körperlich, zum anderen auch ist es einfach ein krasses Mental Game, weil man permanent echt über seine selbst gesteckten Grenzen hinausgeht und ich durchziehe und ich weiß ganz genau, würde ich es alleine machen, würde ich viel früher aufgeben, das weiß ich einfach, da muss ich mir auch nichts vormachen. Und klar, mir ist es irgendwie wichtig, körperlich fit zu sein und stärker zu werden. Tatsächlich habe ich aber auch für mich herausgefunden, dass dieses Training für mich auch eine totale Entspannung ist, weil ich in dieser Zeit wirklich nichts denke. Ich bin einfach so krass in dem Moment. Ich denke nicht über die Uni nach, ich denke nicht über die Arbeit nach. Nicht über Haushalt, über irgendwelche To-Dos. Ich bin einfach nur da und in diesem Tunnel. Und das tut mir so gut, dass es einfach, ja, in jeder Hinsicht irgendwie, ja, entspannend auch, und auch produktiv am Ende des Tages. Aber auf so eine gesunde Art und Weise, habe ich das Gefühl. Und dann versuche ich aber auch, mehr und mehr bewusst unproduktiv zu sein. Das fällt mir nicht ganz so leicht, aber ich arbeite daran und ich schaffe das am allerbesten, indem ich mich mit FreundInnen treffe, wo ich auch komplett abschalten kann, weil ich in dem Moment komplett mit denen bin und die Zeit dann verfliegt, ich auch stundenlang nicht auf mein Handy gucken kann. Und ich hatte das zum Beispiel auch hier mit meinen FreundInnen in Paris. Ich war einfach... Es war so eine schöne Zeit und ich habe an so wenig anderes gedacht, was mir sonst im Kopf rumfliegt. Wenn es geht, natürlich den Laptop nicht mitnehmen. Ich hatte jetzt meinen Laptop dabei, aber ich hatte auch noch einen Termin hier. Und ich meine, das ist jetzt auch nicht schlimm, aber wenn man den Laptop zu Hause lassen kann, ist es auch immer eine gute Idee, das zu machen, weil du dich dann nicht so dem Ganzen aussetzt. Also du nimmst dir auch quasi die Möglichkeit dafür und manchmal kann man sich da, glaube ich, auch selber so ein bisschen von abgrenzen, indem man, ja, es einfach... Also sich einfach nicht die Möglichkeit gibt, indem man zum Beispiel den Laptop zu Hause lässt. Dann, was ich auch mega gut finde, ist Erfolge tracken. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber Journal ist einfach der Shit, wirklich. Ich schreibe so viel rein, was in meinem Kopf passiert und ich finde vor allem, also mir tut es vor allem gut, Erfolge zu tracken, also aufzuschreiben, was gut gelaufen ist. Und dann später die Möglichkeit zu haben, da mal durchzublättern, weil das auch irgendwie so ein Moment ist, in dem man sich nochmal Zeit nimmt und das so reflektiert und auch sich vielleicht einfach mal die Credits gibt, die man auch verdient und dass es nicht so unterm Radar durchfliegt, wenn man sich denkt, okay, what's next, was kann ich als nächstes machen? Genau, das tut mir mega gut und was ich auch manchmal mache, wenn ich das Gefühl habe, nicht genug zu schaffen oder nicht genug geschafft zu haben, dass ich mir einfach mal einen Tag keine To-Do-Liste schreibe oder nicht eine extra To-Do-Liste schreibe, sondern eine What-I-Have-Actually-Done-Liste. Ich weiß nicht, warum auf Englisch motivieren mich solche Sachen irgendwie immer mehr. Also es ist reverse-engineered sozusagen. Und dann tracke ich einfach mal so einen Tag lang, was ich alles so mache. Und damit meine ich mal wirklich alles. Also von Duschen über Frühstück, E-Mails, gut, WhatsApp-Nachrichten bündle ich meistens etwas, außer sind so organisatorische Themen, dann Haushaltsstuff, Sport, die To-Dos für die Arbeit natürlich oder für die Uni, Passion-Projects, FreundInnen-Treffen, das sind alle Sachen, die schreibe ich mir da auf und ich verspreche euch, es ist so krass, was da teilweise rauskommt und auch genauso der Reality-Check, den man dann manchmal braucht, wenn man sich am Ende des Tages fragt, was man eigentlich gemacht hat und ob man eigentlich genug geschafft hat. Weil, ehrlicherweise, kommt ja auch einfach manchmal das Leben dazwischen und man muss spontan umplanen. Und dann hat man vielleicht am Ende das Gefühl, okay, ich habe voll wenig von meiner To-Do-Liste geschafft, aber eigentlich habe ich umpriorisiert, weil andere Dinge dazugekommen sind, die vielleicht einfach wichtig und dringend waren und die dann meine Aufmerksamkeit beansprucht haben. Und das, ich habe das Gefühl, das Bewusstsein stärkt sich dann etwas so ein bisschen dafür, für das, was man eigentlich wirklich den ganzen Tag macht. Und mir hilft es da zum Beispiel auch, das Ganze so visuell in Zeitblöcke aufzuteilen in so einem kalenderähnlichen Format. Und da sieht man zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel so einen Uni-Block habe, dass das schon mega viel Zeit so vom Tag einnimmt. Und ja, wie arg man da eigentlich schon eingebunden ist, wo man da nichts anderes machen kann, weil der Tag hat nur 24 Stunden. Im besten Fall schlafen wir 8 davon. Aber die Zeit, die wir tatsächlich zur Verfügung haben, ist ja wesentlich geringer. Und das hilft mir total, das mir so visuell mal vor Augen zu halten. Und was ich auch für mich so gelernt habe, ist so ein bisschen alles so ein bisschen mehr mit dieser 80-20-Regel anzugehen. Also nicht diese 100% anzusteuern, sondern ich habe gemerkt, dass ich mit weniger Stress ähnliche Ziele erreiche, wenn nicht sogar bessere, weil es mir besser geht. Ich merke das zum Beispiel aktuell ganz arg an Sport und Ernährung. In meiner ganz krassen Kalorien-Track-Phase vor 3 Jahren hätte ich niemals im Leben einfach so ein Stück Kuchen gegessen oder jetzt wie in Paris so ein Pain au Chocolat. Oder ich hätte schon während dem Essen überlegt, wie ich die Kalorien wieder loswerde. Und mittlerweile esse ich viel intuitiver und in jeder Hinsicht auch ausgewogener, nachhaltiger, gesünder. Und ja, ich habe gemerkt, so, also früher war ich dann vielleicht mehr shredded oder, ja, weiß ich nicht, habe weniger gewogen, war aber auch wesentlich schwächer, also so von der Muskelkraft her. Und vor allem habe ich gemerkt, dass mir dieser Unterschied es wirklich einfach nicht wert ist, so viel zu abfahren und da ständig drüber nachzudenken. Also ständig in Kalorien zu denken, ist wirklich extrem anstrengend, finde ich. Und ja, es ist mir einfach nicht mehr wert. Für, also ich frage mich dann, für was? Also da haben sich irgendwie meine Prioritäten so ein bisschen verschoben. Ich mache da meinem Vergangenheits-Ich aber auch gar keine Vorwürfe. Also das mache ich generell nicht. Ich denke mir jetzt nicht mal, was hast du da vor 3 Jahren gemacht? Auf welchem Trip warst du denn unterwegs? Sondern ich habe diesen ganzen Prozess durchlebt und eben auch diese extremen Phasen, die haben mich extrem viel über mich gelehrt und es hat auch dazu geführt, dass ich am Ende des Tages heute viel achtsamer mit mir umgehe und mir über Sachen so bewusst werde und das reflektiere und irgendwie so einen neuen Weg für mich finde. Und es, ja, es ist ein Thema, aber ich bin da einfach viel entspannter geworden, nicht nur was die Arbeit angeht, sondern auch insbesondere so Sport und Ernährung. Ich bin einfach, ja, mehr gechillt. So, vielleicht jetzt auch nicht super gechillt, aber I'm getting there. Ja, ich sag's euch, die vielen Pain au Chocolat und Crepes, die ich hier gegessen habe in Paris die letzten Tage, die sprechen auf jeden Fall für sich. Und eine Sache, die ich zum Schluss noch gerne sagen möchte, ist ein, ja, das ist so ein Satz, den habe ich irgendwann mal gehört und der hat sich total eingebrannt. Ja, und jetzt kommt der Satz, das passt wörtlich gerade ganz gut. Und zwar, nur wer brennt, kann ausbrennen. Es ist total gut, ambitioniert zu sein, diszipliniert zu sein, für etwas zu brennen, sich zu begeistern, daran zu arbeiten, irgendwie Erfolge zu feiern. Das ist ja genau das, was einen antreibt. Aber wenn das zu viel wird, dann kann man eben ausbrennen. Und dieses nur wer brennt, kann ausbrennen, ja, ich weiß nicht, das hat so arg mit mir resoniert, weil ich mich halt auch schon mal ausgebrannt gefühlt habe. Und ja, das würde ich gerne irgendwie zum Schluss auch noch mitgeben. Und mir ist es nochmal ganz wichtig, auf den Punkt zu bringen, worum es mir wirklich in dieser Folge geht. Denn es geht mir wirklich darum, ja, für sich so diesen Sweet Spot zu treffen. Weil das Ding ist klar, objektiv gesehen sollte man wirklich sich mal, also sollte man wirklich auch öfter mal seinen Kopf ausschalten und ja, nicht vom Schreibtisch aus, da wird zusehen, wie das Leben an einem vorbeizieht. Also ich überspitze das jetzt mal. Worauf ich hinaus will, auch wenn man das objektiv weiß, dass man loslassen kann, dass man auch mal spontan sein kann, kann es halt trotzdem schwer fallen. Und ich kenne das. Und wenn du das auch kennst, dann weiß ich, wie du dich fühlst. Und ja, deswegen ist es wichtig, sich darüber bewusst zu werden. Aber man darf eben auch den eigenen Fokus auf die Arbeit legen. Das ist auch total okay, natürlich. Das ist, also Produktivität, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, ist nichts Schlechtes, im Gegenteil. Es ist genau eben dieser Sweet Spot, von dem ich spreche, der für jeden von uns individuell ist. Und ja, was ich auf keinen Fall möchte, ist Produktivität hier irgendwie schlecht zu reden. Im Gegenteil. Ich meine, ich habe es gerade gesagt, ich bin auch total ambitioniert und möchte irgendwie weiterkommen. Aber ja, ich versuche eben damit einen gesünderen oder einen gesunden Umgang zu finden und ich glaube, ich bin da auf einem ganz guten Weg und ja, wenn du dich damit auch identifizieren kannst, dann hoffe ich, dass du weiterhin nach all dem strebst, was du erreichen möchtest und dass du dich nicht dabei beirren lässt oder dir von irgendwem was anderes erzählen lässt. Und gleichzeitig denke ich, dass es wichtig ist, achtsam zu sein, zu reflektieren, diesen Marathon- und Sprintgedanken zu haben, dass wir möglichst lange Puste haben, eben genau diesen Drive nachzugehen und ja, auch so ein bisschen herauszufinden, was so die eigenen Motive dahinter sind, sich selber besser kennenzulernen und auch, ja, festzustellen, dass es auch ein strukturelles Problem ist und dass die Strukturen in dieser Leistungsgesellschaft auch dazu führen, dass eben Leistung einen sehr hohen Stellenwert hat und es ist einfach wichtig, dass man das aber nicht mit dem Selbstwert vermischt. Genau, das ist eigentlich so die Quintessenz von dieser Folge. Ja, ist sehr persönlich geworden. Ich hoffe, ich habe nicht overshared, aber ich habe mich eigentlich gut damit gefühlt und vielleicht kann die ein oder andere Person damit resonieren oder hat was mitgenommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mir Feedback zur Folge gebt oder auch einfach so, wenn ihr Gedanken teilen möchtet. Ich fand es voll schön, auch bei Instagram, wie viele Leute auf die Umfrage reagiert haben und da einfach was dazu geschrieben haben, weil das irgendwie ein Thema ist, das ja anscheinend, also das anscheinend einfach ein Ding ist und wo es wichtig ist, mal drüber zu sprechen. Und ich hoffe, dass ich das heute ganz gut geschafft habe. Und eventuell mache ich nochmal ein Follow-up, mal gucken. Genau, ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich wünsche dir einen tollen Tag, wo auch immer du gerade bist. Mach das Beste draus und ich hoffe, wir hören uns hier ganz bald wieder. Bis dahin.